Das Evangelium, das Sie gehört haben, ist der Schluss der sogenannten Abschiedsreden. Die letzte Fürbitte, die Jesus spricht, bevor es rausgeht zur Passion im Johannesevangelium, die letzte Fürbitte, die er spricht, sowohl für die Apostel, die da sitzen, als auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, das sind wir. Also die späteren Leser des Johannesevangeliums, die späteren Nachfolger der Apostel. Und es ist, ganz ehrlich gesagt, mein Leib- und Magenthema, was da drin vorkommt. Ich hoffe, es wird innerhalb der nächsten Minuten klar, warum. Ich fange mal wo ganz anders an, bei einer der schönsten Erfahrungen, die wir Menschen so haben und gerne auch öfter hätten und vielleicht auch dauernd hätten, das Verliebtsein. Wenn ein Mensch verliebt ist, meistens ja eher in jüngeren Jahren, dann ist alles am anderen toll. Wenn es ein Mensch ist, der eigentlich ganz andere Interessen hat, ich find's großartig. Frauen fangen an, sich für Fußball zu interessieren, obwohl sie das überhaupt nicht interessiert. Und Männer beginnen Salat zu essen, habe ich mir sagen lassen, um mal bei solchen Klischees zu bleiben. Frühaufsteher verlieben sich in Spät-zu-Bettgeherinnen und umgekehrt. Und so kommt einiges zusammen unter der meistens doch etwas rosaroten Wolke der Verliebtheit. Und das ist gut so und das ist schön so, aber es dauert halt nicht ewig. Wenn dann die Hormone langsam wieder in ein Normal-Null zurückfallen, dann beginnt man häufig den anderen in seiner Verschiedenartigkeit zu begreifen. Dass es halt vielleicht doch schwierig ist, als Lerche mit einer Nachtigall verheiratet zu sein. Oder dass man als sehr sportlicher Mensch vielleicht Schwierigkeiten hat mit einem Partner, der das nicht so hat. Oder als jemand, der extrem, was weiß ich, auf klassische Musik abfährt, mit jemandem zusammenzuleben, der sich für Klassik überhaupt nicht interessiert, sondern nur für Jazz. Naja, also es gibt dann schon Schwierigkeiten, auch Konflikte, die sich dann in so eine Beziehung auftun. Nicht umsonst scheitert mehr als die Hälfte der Beziehungen nach einer gewissen Zeit. Die Verschiedenheit. Wir tun uns leicht mit Menschen, die ähnlich sind. Wir tun uns oft schwer mit großen Unterschieden. Und das wird ja erst recht so, wenn in deiner Familie ein Kind geboren wird, das total aus der Art schlägt. Ganz anders als die anderen. Als kleines Kind geht das vielleicht noch. In der Pubertät kann schon sehr anstrengend sein. Und später es auszuhalten, verlangt einiges. Wie ist Ihre Herkunftsfamilie? Herrschte bei Ihnen zu Hause große Einmütigkeit? Alle sind sehr ähnlich, alle haben dieselben Interessen, alle haben dieselben Hobbys, alle haben dieselbe Sicht auf die Welt? Oder gibt es schon große Familien, wo wirklich eine große Bandbreite von verschiedenen Menschen da ist und wo es immer wieder mal ordentlich knirscht, nicht nur auf Familienfesten, weil halt so viele Gegensätze aufeinandertreffen? Und wie bin ich konditioniert? Also verdränge ich das, spreche ich das an, laufe ich davor weg, freue ich mich vielleicht sogar dran, dass jemand anders ist? Das prägt natürlich sehr viel. Und genauso ist es, meine Lieben, jetzt hier in diesem Raum. Sehr viele Menschen, die hier sitzen, sind sehr verschieden. Schon von der Herkunft her. Es gibt Franken in Bayern. Es gibt Thüringer und Sachsen, Hessen und Schwaben. Wir haben hier Polen, Slowaken, Kroaten, vielleicht sogar Ukrainer. Wir haben Menschen aus Kamerun hier, aus Frankreich, aus Spanien, aus Andhra, aus Kerala, aus was weiß ich woher. Und die sitzen alle ganz brav hier nebeneinander, obwohl sie extrem verschieden sind. Und auch die Deutschen, die hier sitzen, haben meistens ein sehr konkretes Bild von Kirche, das sie erwarten. Ach, in meiner Kindheit war es so großartig, da haben wir Zeltlager gemacht mit dem Kaplan. So wie die damals in den 60er Jahren, so muss die Kirche auch wieder sein. Nein, Tessin in den 80er Jahren, großartig, so ist die Kirche der Zukunft. Nein, 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 ich war synodal unterwegs 2015. Das ist die Kirche der Zukunft. Ich musste es lernen in meinen letzten 5 Jahren im pastoralen Dienst. Die allermeisten Christen sind Nostalgiker. Sie haben irgendeinen Punkt einer Nostalgie, der irgendwann mal war, und zu dieser Kirche möchten sie zurück. Nur schauen Sie mal an, wie viele Leute hier sitzen. Der Punkt, zu dem die meisten zurück wollen, ist sehr verschieden und wir werden uns auch nicht auf einen gemeinsamen Punkt einigen. So ist das. Und wenn dann noch geistliche Gemeinschaften dazukommen, die Frage der sterbenden Volkskirche, der Traditionalisten, des synodalen Weges, es ist anspruchsvoll. Warum diese lange Exposition von mir? Weil Einheit fundamental wichtig ist. Nicht damit es uns gut geht, sondern damit wir das erfüllen, was Jesus von uns will. Sie kennen meinen Spruch, die Kirche ist der einzige Club auf der Welt, der nicht für sich selbst da ist, für die Mitglieder, sondern für die Nichtmitglieder. Christen sind die einzigen Menschen auf der Welt, die gesandt sind zu anderen, die nicht Christen sind. Und dass das funktioniert, bindet Jesus in seinen Abschiedsreden bei Johannes an die Bedingung der Einheit. Gucken wir mal erst auf Jesus, auf den Chef oben, auf das Haupt. Zweimal sagt er in dem kurzen Abschnitt heute, ihr müsst eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, also dass Gott der Vater Jesus gesandt hat. Die Leute sollen eins sein, damit die Welt erkennt, dass Jesus vom Vater gesandt ist, also dass er der Messias ist. Das ist eine steile Aussage. Das heißt, wir können in den 4 Konfessionsfamilien viel tun. Die Leute, die Welt wird den Messias aber nicht erkennen. Wir können schöne Gottesdienste feiern, wir können Wallfahrten machen, wir können zu Marienerscheinungsorten pilgern, wir können 10 Rosenkränze jeden Tag beten, wir können Gebetsgruppen starten und Menschen im Glauben qualifizieren und vertiefen. Jesus sagt aber hier, die Welt wird den Messias erst erkennen, wenn ihr Christen eins seid. Also ich kann mich als Pfingstgemeinde Ecclesia noch so anstrengen, wie ich will. Ich werde Jesus nicht nach außen darstellen. Ich kann mich als ukrainisch-orthodoxe Kirche noch so anstrengen, wie ich will, Christus zu repräsentieren. Es wird nicht gehen, weil Jesus es sagt hier im 17. Kapitel von Johannes. Erst wenn die Christenheit als eine sichtbar wird, werden die Leute sagen, ah, das da ist der Messias, das Haupt der Kirche. Es funktioniert also nicht bezogen auf Jesus und es funktioniert auch nicht bezogen auf uns, den Leib Christi. Das sagt Jesus 4 Kapitel weiter vorne am Beginn der Abschiedsreden, 13. Kapitel Johannes, Vers 34. Die Welt wird an eurer Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht, erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also, ob jemand Christ ist oder nicht, erkennt die Welt daran, wie wir miteinander umgehen. Das neue Gebot, das Liebesgebot des Einanderliebens. Und das, ihr Lieben, heißt nicht nur jetzt die, die in diesem Raum sind, nicht nur die in Oberbayern geboren sind, nicht nur die Mitglied in der römisch-katholischen Kirche sind, sondern er spricht von den Jüngern, also alle, die sich zu Jesus Christus bekennen. Wenn die einander lieben, dann wird die Welt erkennen, das ist der Leib Christi, das ist die Kirche. Die zweite Bedingung, die Jesus ganz klar formuliert in seinen Abschiedsreden. Auch hier wieder, wir können unseren Job so gut machen, wie wir wollen. Die Welt wird die Kirche nicht erkennen, wenn wir nicht einander lieben. Oh, wie geht das jetzt? Ich muss halt schauen, dass ich über meinen Tellerrand hinausblicke. Dass ich Kontakt mit Menschen habe, die nicht innerhalb meines unmittelbaren Milieus unterwegs sind. Oder jetzt ökumenisch gesprochen, ich muss Beziehung, Bekanntschaft, Freundschaft beginnen zu Christen anderer Konfessionen, und zwar geistlicherseits. Ich weiß, wie schwer das ist. Das ist mir heute Morgen wieder bewusst geworden. Ich bin ja seit 10 Jahren hier in der Stadt. Wenn du als Mitvierziger irgendwo hinkommst, ist es sehr schwer, Kontakt aufzunehmen. Und das meine ich nicht als Kritik oder Vorwurf, sondern einfach Leute, die in ihren 40ern sind, die sind einfach voll, die sind zu. Die haben ihren Job, die müssen sich um ihre Karriere kümmern. Die müssen sich um ihre Ehe kümmern, um ihre Kinder, um ihren Hausbau, was sonst noch. Haben Hobbys, Freunde, Kumpels, eventuell aus Jahrzehnten. Da ist keine Zeit für eine weitere Person in ihrem Leben. Es ist also anspruchsvoll zu sagen, ich möchte mich öffnen, was Neues reinnehmen. Das geht nicht einfach so. Aber wenn wir diese Bedingungen, die Jesus hier formuliert, ernst nehmen, dann muss ich versuchen, zu anderen Christen geistliche Freundschaft aufzubauen. Ich muss sie kennenlernen. Ich muss mit ihnen Zeit verbringen. Ich muss ihnen Aufmerksamkeit zuwenden. Ich muss ihnen Wertschätzung zum Ausdruck bringen und vielleicht auch verstehen, in welcher Art und Weise sie anders sind als ich, aber in großer Wertschätzung und Liebe. Ich weiß, das ist die letzten Jahrtausende nicht gut gelungen. Und ich könnte auch einige Geschichten erzählen der letzten Tage, wo das auch nicht gut gelungen ist. Es ändert aber nichts daran. Wenn ich möchte, dass ich meinen Job mache, also dass Jesus erkannt wird von der Welt, wenn ich möchte, dass die Welt die Kirche begreift, dann muss ich im Kleinen anfangen, Freundschaften, geistliche Freundschaften zu Menschen anderer Konfessionen zu beginnen. Werbeblock Ende. Ich kann euch sagen, es macht Freude. Es erweitert den Horizont, es vergrößert das Herz. Wir haben hier so viele verschiedene Orthodoxe. Lernt doch mal Eritreisch-Orthodoxe kennen. Fangt mal Freundschaften an mit Georgiern. Es müssen ja nicht immer nur Lutheraner sein. Es gibt auch Reformierte. Es gibt auch Calvinisten und Zwinglianer. Es gibt viele Angehörige verschiedener evangelischer Bruderschaften in dieser Stadt. Es gibt über 15 Freikirchen. Es lohnt sich. Es ist bunt, genauso wie die ganze Community, die hier sitzt. Amen.